Hallihallo und ganz, ganz herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Wir sind nicht alleine dieses Mal. Wir haben einen Gast mitgebracht.
Tatkräftige Unterstützung heute.
Genau. Da würde ich sagen, lieber Gast, stell dich doch erstmal vor.
Ja, auch hallihallo. Freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Kai Nebel. Ich bin von der Hochschule Reutlingen am Taxaversum Nachhaltigkeitsbeauftragter und leite dort auch die Forschung für die Nachhaltigkeit und das Recycling.
Das ist doch richtig spannend, denn wir haben uns ja vor kurzem schon mal ein bisschen mit Recyclingstoffen und Stoffen der Zukunft beschäftigt und haben da dann ja auch festgestellt, das ist einfach wahnsinnig komplex. Und da dachten wir, es wäre doch super, sich jemand an die Seite zu holen, der das besser machen kann als wir, der sich da besser auskennt. Und wir wollen heute hauptsächlich über Recycling-Polyester sprechen, weil das findet man ja zurzeit überall. Das ist ja wirklich so ein richtiges Trendthema. Und das klingt ja auch zuerst erstmal wirklich wunderbar. Also man nimmt Müll, der sowieso reichlich vorhanden ist auf dieser Welt, und macht daraus etwas Schönes. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Aber wir wollen heute mal ein bisschen genauer hinschauen. Also vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist Polyester eigentlich und was ist daran problematisch?
Polyester ist ein Kunststoff, ja, ein synthetischer Kunststoff. Der wird entweder aus Erdgas oder Erdöl oder Ähnlichem hergestellt und kann zu sehr vielen schönen Dingen verarbeitet werden. Plastikflaschen. Es gibt unendlich viele Einsatzmöglichkeiten, unter anderem natürlich auch für Textilien. Ne? Polyester ist mit jetzt langsam die am meisten verarbeitete Faser in der Textilindustrie. Ja.
Ich habe gelesen in der Quelle bei der Recherche, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es kann schon hinkommen, dass bis zu 80% der Textilien heutzutage aus Polyester hergestellt werden. Und das fand ich doch schon eine ziemlich erschreckende Zahl, wenn ich ehrlich bin. Also
ja. Ja, es sind, glaube ich, noch nicht ganz 80%, kommt auch auf die Anwendung an. Natürlich, Textilien sind auch meistens Fasermischungen, um verschiedene Eigenschaften einfach zu verbinden, was natürlich auch das Recycling dementsprechend erschwert.
Aber
ja, das stimmt.
Aber ich meine, wenn man jetzt so hört, wie beliebt Polyester ist, warum steht es dann auch in der Kritik? Weil ein Stoff, der so beliebt ist, was ist daran denn das Problem?
Ja, das frage ich mich auch. Eigentlich, Polyester ist ein super Material. Ja, es hält ewig, es geht quasi nicht kaputt. Es ist synthetisch hergestellt, das heißt, ich kann es zweckgebunden herstellen für jeden Einsatzzweck, wo ich es brauche, in jeder beliebigen Farbe, Form, Feinheit. Es ist hochproduktiv herstellbar und es ist unschlagbar billig. Also ein spitzenmäßiger Rohstoff.
Also in unseren Augen ist Polyester halt deshalb problematisch. Erstens, weil es eben erdölbasiert ist und das ist ja nicht, das kann ja gar nicht zukunftsfähig sein, weil das ist ja ein endliches Material und weil es ja beim Waschen Plastik abgibt. Und das ist in unseren Augen natürlich suboptimal, sagen wir es mal so. Wie siehst du das denn?
Ja, das hört sich natürlich suboptimal an, stimmt natürlich zum Teil auch, je nach Ansicht. Aber man muss natürlich realistisch sehen, es werden, glaube ich, ungefähr 3% des Erdölverbrauchs geht für Polyester oder Kunststoffe drauf. Den Rest pusten wir in die Luft. Und wenn man dran denkt, dass wir bald sowieso alle elektrisch fahren, was machen wir denn mit unserem Erdöl? Ja, wahrscheinlich Polyester herstellen. Dann geht's ja auch drum, das einzuordnen. Ja, Polyester ist ein gutes Material, technisch gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Wir gehen bloß schlecht damit um. Das heißt, wenn wir Polyester nutzen, sollten wir es einfach nicht im Meer landen lassen oder in der Umwelt, sondern es möglichst lange nutzen. Und da bietet sich das Polyester einfach auch an, weil es eben sehr dauerhaft ist. Ja, und Polyester trägt enorm zur Nachhaltigkeit von Textilien bei. Ganz faktisch.
Aber wenn wir da von Dauerhaftigkeit sprechen, wir haben ja vorhin schon angesprochen, wir wollen viel über Recycling-Polyester sprechen. Und wie funktioniert das denn? Also wie schaffe ich denn aus altem Polyester neues Polyester? Oder aus PET-Polyester?
Also im Idealfall schmelzt sich's einfach wieder ein und spinnt's wieder aus. Aber wir sind jetzt, glaube ich, hier an der falschen Stelle. Wir sollten ja bei Nachhaltigkeit von der Nutzung sprechen des Textils. Wir brauchen ja keine Textilien, damit wir sie recyceln können, sondern wir brauchen Textilien, die wir lange nutzen. Und da trägt das Polyester einfach auch entscheidend dazu bei, weil es sehr dauerhaft ist, günstig, flexibel einsetzbar. Es hat besondere technologische Eigenschaften. Es trocknet sehr schnell, es ist sehr fest. Das heißt, Textilien mit einem Polyesteranteil haben eine sehr viel längere Haltbarkeit als zum Beispiel Textilien aus nur Naturfasern. Und wenn was länger hält, kann ich es länger nutzen. Es liegt also nicht am Polyester, sondern es liegt an uns, wie wir mit dem Polyester umgehen. Das ist das Problem.
Ja, das stimmt. Also das finde ich eine gute Sichtweise. Ja, stimmt dir auch vollkommen
und
zu.
Und dazu kommt natürlich noch, wenn ich die Polyestertextilien wasche, ob zu Hause in der Haushaltswaschmaschine oder in der kommerziellen Wäsche, spare ich natürlich enorme Mengen Energie und somit auch CO2 ein, weil ich viel weniger Trocknungsenergie brauche. Es wird viel schneller sauber, ich kann die Waschtemperatur herabsetzen. Die Einsparung über eine lange Nutzung gesehen, die ist riesig. Das ist viel mehr, als dass ich durch die Auswahl vom Material was einsparen kann. Und ich kann Polyester, sagen wir mal, theoretisch recyceln. Und da kommen wir dann vielleicht nachher zu einem mehr kritischen Punkt.
Theoretisch? Aber ja, also genau, weil du ja gerade gesagt hast, im besten Fall schmilzt man es ein und schafft daraus was Neues. Also wir haben bei der Recherche gelesen, es gibt zwei unterschiedliche Verfahren, also dieses chemische und das mechanische Recyceln. Was hat es denn damit auf sich? Und gibt es da ein besseres, sage ich mal, oder ein schlechteres Verfahren?
Na, man muss die Situation betrachten. Ich meine, Polyester ist nicht gleich Polyester. Das allermeiste Polyester, Recycling-Polyester, was in der Textilwelt rumschwirrt, ist aus Plastikflaschen. Plastikflaschen sind sortenrein, die sind durchsichtig und in der Regel sauber. Das heißt, da ist es sehr einfach, die zu sammeln, einzuschmelzen und von mir aus Polyesterfasern draus zu machen. Wenn ich jetzt aber Textilien sehe, die in 1000 Farben, Formen, mit Weichmachern, mit Farbstoffen, mit Zusatzstoffen versehen sind, wenn ich die jetzt nur einschmelze, dann brauche ich eine 100% Sortenreinheit, das ist so gut wie kein Textil. Ich muss sie irgendwie sammeln und ich habe wahrscheinlich dann am Ende ein grau-schwarzes Gebilde. Und wir wollen jetzt nicht alle nur in grau-schwarz rumlaufen.
Vermutlich.
Das ist das mechanisch-thermische Recycling. Das ist effektive, lang bekannte, lang angewandte Technik. Funktioniert aber eben nur bei einer bestimmten Sortenreinheit. Und jetzt ist natürlich, gibt's nicht nur das Polyester aus der Plastikflasche, es gibt Dutzende verschiedene Polyesterarten. Die müsste ich ja dann auch wieder voneinander trennen. Und deshalb ist einfach das Recycling von Textilien Utopie. Eine Chance bietet allerdings das chemische Recycling. Weil beim chemischen Recycling schmelze ich nicht nur das Polymer wieder ein, sondern ich zerlege es in seine ursprünglichen Bestandteile, kann auch dann die Farbstoffe oder auch Baumwollreste rauslösen oder entfernen und habe dann die Grundsubstanzen, also Ethylenglykol und Phthalsäure, Isophthalsäure, und dann kann ich das wieder zu einem Polyester zusammensetzen. Ist halt enorm aufwendig. Das heißt, wenn ich neben meinem Recyclingbetrieb ein Atomkraftwerk stehen habe, was ich jetzt, die Chance immer geringer wird, dann kann ich das natürlich machen. Ansonsten ist es, sage ich jetzt bewusst, ökologisch Wahnsinn. Ja, man muss allerdings auch sagen, es wird viel noch dran geforscht. Ja, es wird ausprobiert. Technologisch ist es möglich. Es gibt vielversprechende Ansätze, aber es ist viel, viel, viel zu aufwendig. Vor allem, wenn wir dann überlegen, die Hälfte der produzierten 140 Milliarden Kleidungsstücke, die wird nicht mal verkauft oder nicht genutzt. Also warum produziere ich was, um es dann zu recyceln? Ja, wir müssen also eigentlich am anderen Ende anfangen. Ja, wenn ich was lange nutze, in einer guten Sortenreinheit, in einer guten Qualität vorliegen habe und dann auch eine Recycling- oder eine Verarbeitungsinfrastruktur hätte, die es nicht gibt bei uns, ja, dann kann ich über ein Recycling nachdenken und da wird in Zukunft sicherlich auch das chemische Recycling einen Beitrag dazu leisten. Aber wir sind noch Lichtjahre davon entfernt.
Du hast gerade schon was Interessantes angesprochen mit der Energie, weil du ja meintest, wenn man zufällig einen AKW daneben hat, dann geht es, aber ansonsten wird es schwierig. Weil ich weiß noch, als ich vor einem Jahr, zwei Jahren mal angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Recycling PET, habe ich Beiträge dazu gelesen, die eher kritisch waren und die halt gesagt haben, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel eben PET-Flaschen nehme und daraus dann eben Textilien mache, diese Fabriken stehen ja meistens jetzt nicht in Deutschland, sondern stehen oft in Asien, meistens zumindest. Und wenn ich das ganze Zeug aus Europa, aus Amerika oder wo auch immer es herkommt, erstmal dorthin schaffe, um das dort in die Maschine zu werfen, dort dann irgendwas draus mache und dann die Sachen wieder nach Europa schicke, um sie dort zu verkaufen, ist es ja ein immenser Energieaufwand. Als ich mich jetzt aber damit auseinandergesetzt habe, haben ganz viele Quellen gesagt, dass Recycling-Polyester energietechnisch weniger aufwendig ist als Original-Polyester, sage ich mal.
Ja.
Und dann wusste ich irgendwann gar nicht mehr, wie ist, also macht das überhaupt einen Unterschied? Habe ich da eine Ersparnis?
Ja, natürlich. Es kommt drauf an auf die Regionalität, auf die Logistik oder die Infrastruktur. Ja, ich meine, wir nehmen hier zum Beispiel, oder wir haben hier bei unseren Trinkflaschen, bei den Plastikflaschen, ein ziemlich gut funktionierendes Kreislaufsystem. Ja, Flasche zu Flasche. Jetzt nehme ich aber aus diesem Kreislaufsystem, das gut funktioniert, den Rohstoff raus und mache Kleidung draus. Das ist sehr einfach. Grob gerechnet, wenn ich von der Flasche ausgehe, bin ich natürlich energetisch besser, wie wenn ich frisches Erdöl nehme oder frisches Polyester nehme. Ja. Aber ich muss natürlich die Herstellung der Plastikflaschen ja auch mit reinrechnen. Der Umkehrschluss hieß ja, wir müssen viel mehr Plastikflaschen produzieren, damit die Textilindustrie einen nachhaltigen Rohstoff hat.
Ja, und das wäre Wahnsinn.
Ja? Ja.
Und ihr werdet lachen, man hört es immer mehr. Es werden ja die Plastikflaschen extra hergestellt, um Textilfasern draus zu machen, damit man einen Wahnsinn. Nachweis hat, dass es aus Recyclingmaterial ist.
Was ja total paradox ist.
Ja, also, ist absurd.
Was sich die Modeindustrie alles einfallen lässt, um irgendwie nachhaltig dazu zu
Na ja gut, das sind jetzt ja nicht nur die Industrie, das sind ja auch wir Konsumentinnen. Ne? Und man muss natürlich auch sehen, wenn man jetzt auf den Green Deal der EU wartet, der vielleicht dann jetzt mal spruchreif wird, oder die Anzeichen gehen ja sehr stark Richtung Kreislaufwirtschaft und Recycling, weniger in die Nutzung. Ja, also die wollen das ja noch befeuert haben, dass wir mehr recyceln. Das heißt, wenn ich jetzt eine gesetzliche Vorgabe habe, ich muss Textilien haben, die mindestens 25% Rezyklatanteil drin haben. Ja, was denkt ihr, was dann passiert? Da wird viel mehr Zeug produziert, das man recyceln kann, dass man Klamotten draus macht. Prost Mahlzeit. Dann viel Spaß bei der CO2-Berechnung. Das hat auf jeden Fall schon zur Folge, dass viele Polyesterhersteller Getränkefirmen aufkaufen, um sich ihre Rohstoffe zu sichern. Ja? Also so einfach ist die Welt dann nicht. Ja,
ja, das war nämlich sogar auch unsere nächste Frage mit der Herkunft der PET-Flaschen. Weil, was man ja auch ganz häufig sieht, Meeresplastik. Dieser Rucksack ist aus Meeresplastik, diese Sneaker sind aus Meeresplastik. Und dann hat man ja immer als Verbraucherin das Gefühl, oh super, dadurch werden die Meere sauberer, ich tue damit was Gutes.
Für meine Schuhe würden 5 Flaschen aus dem Ozean
gehen. Ja, genau,
ein Wal kann länger leben durch meine Sneaker.
Die wurden da extra vorher reingeschmissen. Ja? Ich meine, das ist das, was ich meine. Also wir als Verbraucher lassen uns halt gerne veräppeln, weil wir das gerne hören möchten, weil es sich so schön anhört. Ja, Sneakers aus Meeresplastik, das könnten wir uns alle gar nicht leisten, nehme ich mal an. Weil ich schätze mal, die würden so zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten müssen. Und für den Energieaufwand, da könnte ich wahrscheinlich mein Leben lang meine Bude heizen. Ja, also einen größeren Schwachsinn als Produkte aus Meeresplastik, sage ich jetzt mal ganz provokativ, gibt es eigentlich im Moment nicht. Jedes Kilo Plastik, das aus dem Meer verschwindet, beziehungsweise jedes Kilo Plastik, das gar nicht im Meer landet, ist gut. Ja, aber wieder Produkte draus zu machen, die kein Mensch braucht, weil wir sowieso mehr produzieren, als wir nutzen oder verkaufen, das landet dann auch wieder im Meer. Und Meeresplastik ist ja nicht gleich Meeresplastik. Und das, was als Meeresplastik verkauft wird, das sind vielleicht ein paar Plastikflaschen, die in der Strandbar, vor der Strandbar lagen. Ja, Plastik, das wirklich im Meer ist, ja, das ist Irrsinn, energetisch das aufzubereiten. Ne? Die tausende verschiedene Plastikarten. Und es ist ja auch das Schöne, wenn man den Heilsversprechen da immer hört aus Fischernetzen, ne, dann schönes Polyester gemacht, das ist Nobelpreisträger verdächtig, weil Fischernetze sind in der Regel aus Polyamid oder aus Polyethylen, ja, und nicht aus Polyester. Also da wird schon ganz schöner Mist erzählt. Ja, und ich meine, viele Firmen müssen da ja auch ganz schön zurückrudern. Wie gesagt, wenn wirklich am Meer eine Faserverarbeitungsanlage steht und jemand holt es aus dem Meer zu Fuß, ja, dann würde ich mir es vielleicht noch gefallen lassen. Ja, aber alles andere ist Werbung. Und es ist energetischer Unsinn.
Schwierig.
Es ist vollkommener Unsinn.
Ja, weil wie du auch sagst, man bekommt schon stark das Gefühl, dass man von allen Seiten veräppelt wird. Weil wenn man das dann immer liest, dieser Bikini ist aus einem Fischernetz und dieser Sneaker ist aus Meeresplastik. Wir retten die Schildkröten. Und es klingt so gut. Ja. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt, woher habt ihr denn euer Plastik? Man erfährt's eigentlich gar nicht. Was heißt denn Meeresplastik? Habt ihr das am Strand gesammelt, das Plastik? Oder seid ihr aufs Meer rausgefahren mit eurem Boot und habt's gesammelt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, es ist sehr komplex. Vieles vom sogenannten Meeresplastik sind auch gerne in Asien oder dortige Umgebung gesammelte Plastikflaschen. Ja, die werden meistens von Kindern auch gesammelt. So schrecklich das klingt, die können sich vielleicht Geld verdienen, aber nur für sortenreine Materialien. Jetzt, was denkt ihr, was die machen? Die waschen das natürlich am Fluss aus, weil nur saubere Materialien genommen werden. Den Rest schmeißen die wieder ins Wasser. Und der Sinn, ja, ist sehr schwer nachvollziehbar. Ja, die großen Faserhersteller, die sind ja nicht am Strand auf den Malediven oder irgendwo. Die sind irgendwo.
Das war ja auch nochmal.
Die sind irgendwo in Asien. Ja. Und das muss dahin transportiert werden, muss sortiert werden, ja, gereinigt. Also wir haben selber da schon Ökobilanzen gemacht. Selbst unter besten Bedingungen, ja, ist das komplett Irrsinn. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt hier was gegen Recycling sage. Ja, nur die Art von Recycling, die ist ziemlich wild. Ja, Meere sauber machen, Strände sauber machen, jederzeit, aber um Gottes Willen nicht wieder versuchen, Produkte draus zu machen. Lokal vielleicht.
Das haben wir in unserer Folge auch schon gesagt, oder Pauline hat es sehr schön gesagt, dass es eigentlich total paradox ist, dass man ein bestehendes Produkt, wie jetzt zum Beispiel Flaschen, die man ja einfach einschmelzen und zu neuen Flaschen machen kann. Den Prozess gibt's schon jahrzehntelang. Das funktioniert auch gut, wenn man es an die richtigen Stellen eben abgibt und nicht ins Meer schmeißt. Dass man aus diesen Sachen dann eben Klamotten macht, die sich ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich gar nicht so leicht recyceln lassen. Also wo es dann sehr, sehr schwer ist und wo die Ökobilanz vielleicht auch nicht so gut ist und so grün ist, vor allen Dingen, wie die Leute das dann immer darstellen wollen, die Händler.
Ja, das kann ja niemand darstellen. Der Beweis steht ja komplett aus. Ja? Und es ist leicht gesagt, dass ich, ja, das ist jetzt aus Plastikflaschen gemacht, dadurch habe ich so und so viel Kilo CO2 eingespart. Dann will ich aber wissen, okay, welche Daten sind zugrunde gelegt, wo kommt das Plastik her, wo wurde es recycelt? Ja? Und dann das so, dass man es nachvollziehen kann. Und das ist aber nirgends der Fall. Ja, und wenn ich mir überlege, die ganzen Maschinen, also Polyesterfaserherstellung, mache ich jetzt nicht mal in meiner Küche. Ja, das sind riesen Raffinerien, riesen Hightech-Anlagen, die laufen müssen, die reibungslos produzieren müssen, am besten 24 Stunden am Tag. Und dann komme ich mit zwei Fläschchen und sage, mach mir doch mal ein T-Shirt draus. Das funktioniert nicht. Und schon gar nicht mit reinem Rezyklat. Also auch beim mechanisch-thermischen Recycling wird immer frisches Polyester dazu getan. Einfach aus Produktivitätsgründen und Qualitätsgründen. Also die Mär, dass ich Polymere unendlich recyceln kann, das hat noch keiner geschafft.
Ja, das wäre nämlich sogar unsere nächste Frage. Wenn man dann es doch macht und es doch recycelt und in ein Kleidungsstück verwandelt, wie oft geht denn sowas? Also wie oft kann ich dieses Polyester dann wieder recyceln?
Also im Moment ist es so, dass ich in den allermeisten Fällen nur mindere Qualität kriege. Also ich kriege nur kurze Fasern, also Stapelfasern, ne? Nicht die feinsten Filamente. Das funktioniert einfach nicht, weil durch das Recyceln einfach auch die Polyester geschädigt werden. Deshalb sind die Firmen natürlich scharf auf saubere, reine Rohstoffe. Und das sind nun mal Flaschen. Ne? Die sind auch leicht zu erkennen. Die sind auch meistens durchsichtig. Ja, oder vielleicht blau oder grün, die müssen aussortiert werden. Ja, und dann kann ich sie auch beliebig einfärben. Allzu oft geht das Recycling eben nicht. Beim chemischen Recycling ginge es theoretisch unendlich. Aber ich muss trotzdem frisches Material zuführen, weil ich immer Verluste habe. Ja, also Perpetuum mobile haben wir noch nicht erfunden. Ja, insofern ist den Versprechen immer sehr kritisch zu begegnen. Wie gesagt, technologisch funktionieren tut es. Nur es ist vollkommener Unsinn in den allermeisten Fällen.
Also wäre für dich Recycling Polyester zurzeit in deinen Augen wirklich nachhaltig oder pures Greenwashing?
Ein Recycling Polyester, wenn ich einen Polyesteranfall habe, einen ausreichende Menge an sortenreinen Material, das ich regional, also da, wo meine Fabrik ist, mit kurzen Wegen, wobei der Transport in der Ökobilanz gar nicht so arg ausschlaggebend ist, muss man auch sagen, aber trotzdem auch einfach aus Handlinggründen, aus logistischen Gründen, wenn ich das in einer guten Sortenreinheit bekomme und ich führe das wieder einem Prozess zu, dann hat es einen positiven Beitrag zu einer Ökobilanz, zwar eher zu einer gewissen Ressourceneffizienz, ja, und dann muss ich halt überlegen, lege ich Wert auf CO2-Einsparung, auf Wasserfußabdruck, auf Landeinsparung und so weiter und so fort. Also was heißt nachhaltig? Das muss zunächst definiert werden. Aber im Moment trägt das Recycling, was Textilien angeht, noch nichts zu einer besseren Ökologie bei.
Ist schade, finde ich, weil es klingt im ersten Moment immer so toll.
Ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, man kann es nicht oft genug betonen, das Recycling kommt ganz am Ende. Ja, also das schöne Ziel, fangen wir mal anders an. Es wäre eigentlich ideal, wenn jeder in Polyesterklamotten rumlaufen würde. Am besten in einer Farbe.
Das haben wir noch nie so gesehen.
Dann hätten wir Sortenreinheit. Ja? Die Klamotten, die würden 500 Jahre halten. Die wären stabil ohne Ende. Ich ziehe sie einmal durch Kaltwasser, hänge sie 5 Minuten in den Wind, dann sind die wieder trocken. Also ich spare trockener Bügeleisen, also die größten Energiefresser bei den Textilien. Und dann, wenn sie mir nicht mehr gefallen, wenn sie mir nicht mehr passen, dann werden die zentral gesammelt und können recycelt werden. Das wäre nachhaltige Textilwirtschaft. Nur, wer möchte das denn? Ja, nur in Polyester rumlaufen macht einsam. Ja, wir riechen dann oft nicht so gut. Es trägt sich nicht so toll. Ja. Und ich möchte natürlich schon auch ein bisschen den Komfort und ein bisschen Mode und ein bisschen Farbe und schöne Kleidung ist ja auch was Schönes. Ja, also wird das halt nicht funktionieren. Aber ein Anteil an Polyester in Kleidung, ob man es jetzt gerne trägt oder nicht, trägt wirklich bei zur Nachhaltigkeit. Und wenn ich noch recyceltes Polyester nehme, das vernünftig auf die geschilderte Art und Weise entstanden ist, tue ich was für die Nachhaltigkeit. Je nach Definition, was Nachhaltigkeit bedeutet.
Aber das ist wirklich spannend. Also ich bin sehr froh, dass wir dich heute hier haben, weil wir haben Polyester eigentlich immer eher negativ gesehen, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht gerade unser Lieblingsstoff. Also wir haben ja beide Modedesign studiert und für uns war Polyester immer so, naja,
ja, eher negativ. Ja, mein Lieblingsstoff behauptet. Ist auch nicht. Ich trage nicht gern was aus Polyester, wobei ich sagen muss, tolles, politisch korrekt hergestelltes Kleidungsstück aus Biobaumwolle, zertifiziert von hochbezahlten Leuten, ist zwar toll, aber wenn es draußen stürmt und schneit, ganz ehrlich, ist mir Polyester lieber. Ja, ich muss auch meine Kleidung nach der Funktion ein bisschen beurteilen. Also was muss die Kleidung überhaupt können? Ja, für welchen Zweck setze ich es ein?
Ja, aber das ist auch schön, mal es von der anderen Seite zu hören. Also auch mal zu hören, dass Polyester auch viele Vorteile bietet, die man oft gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Weil wenn man an Polyester denkt, hat man ganz oft nur noch im Kopf, okay, wenn ich es wasche, dann kommt Mikroplastik in die Waschmaschine und so weiter und so fort. Also man denkt irgendwie nur noch daran.
Also das ist auch ein viel diskutiertes Thema, zu Recht. Ja, Mikroplastikproblematik ist da. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen entspannt, weil es nur wenige Textilien sind, die eigentlich Mikroplastik absondern. Ja, und das sind halt Fließpullis, überall da, wo ich kurze Fasern habe, ja, die Stapelfasern, die sich lösen können. Das größere Problem ist leider, dass wir schon so viel Plastik in der Umwelt haben, also einen erheblichen Teil von unseren über 10 Milliarden Tonnen, die wir produziert haben, seit wir es erfunden haben, ist irgendwo in der Umwelt. Und es wird zu Mikroplastik im Laufe der Zeit. Und das Problem ist viel gravierender als die paar Textilien, die wir noch waschen. Man soll das nicht unterschätzen, ja, aber jetzt auch von guten, langen, vernünftig hergestellten, also langen meine ich mit feinen Filamenten hergestellten Textilien, die ich sowieso selten wasche, also eine Outdoorjacke gehört so selten wie möglich in eine Waschmaschine, da wird nicht viel frei. Ja, viel gravierender sind unsere Schuhsohlen, von unseren geilen Sneakers. Das ist das Problem. Das sind erheblich mehr Mengen als durch das Waschen von ein paar Klamotten gegangen, mal ganz abgesehen von Autoreifen oder Kunstrasensportplätzen oder Plastik, das durch Vögel verteilt wird, was die aus unseren Mülleimern klauen. Also da ist das Waschen, finde ich, fast schon zu vernachlässigen, zumal ja auch bei der Faserherstellung schon Mikroplastik entsteht. Und nicht nur durch Fasern, sondern im Übrigen auch durch Beschichtungen, Ausrüstung und so weiter und so fort.
Also wirklich spannend, das mal so von unterschiedlichen Seiten zu sehen. Also es ist erfrischend.
gerade der Langhaltigkeitsaspekt, als du das vorhin gesagt hast, es war ja, also, weil wir sind natürlich immer so, nein, überhaupt kein Plastik gehört in die Mode, bla bla bla. Was natürlich, das ist natürlich ein sehr extremer Ansatz, das wissen wir auch, weil es ist einfach sehr schwierig in der Textilindustrie komplett auf Plastik und auf Polyester vor allem zu verzichten. Aber als du das vorhin gesagt hast, war direkt bei mir so eine Abwehrhaltung, so nein.
Ja klar, ich meine, wir sind halt nun mal konsumgeil. Ne? Wir wollen ja konsumieren, das wird uns ja auch immer gepredigt. Das Bruttosozialprodukt muss stimmen, die Binnennachfrage muss steigen. Wir sollen konsumieren möglichst nachhaltig. Ja? Aber Nachhaltigkeit hat eigentlich nur zum ganz geringen Teil was mit Materialien zu tun. Nachhaltigkeit, das ist unser Verhalten. Und das ist das Einzige, wenn ich wirklich für die Nachhaltigkeit, also für die ökologische Nachhaltigkeit was tun will, das Einzige, was wirklich was hilft, ist den Konsum zu reduzieren und damit einfach die Produktion zu reduzieren. Weil wenn ich Dinge produziere, die nicht verkauft werden, und dann recycle ich sie noch, das ist ja doppelter Energieaufwand, ja, zu Produkten einer minderen Qualität, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist vollkommen eine Perversion. Und da ist es wurscht, ob ich Baumwolle trage und sowas. Und da wir so viel wollen, wir haben gar nicht die Flächen, um so viel Naturfasern herzustellen. Und dann habe ich ganz andere Problematiken. Ja? Weil ich kann rationell nur produzieren mit einem gewissen, in einer gewissen Skalierung. Ja, das heißt, dann habe ich wieder Monokulturen, das wollen wir auch nicht. Das ist so wie mit der Atomkraft. Keiner will Atomkraft, will aber auch keiner Windräder oder eine hässliche Solaranlage auf dem Dach. Ja. Ja, dann müssen wir halt nackig rumlaufen.
Ja, nee, da hast du absolut recht. Also ich meine, ich bin auch gegen Atomkraft, aber wenn man dann so merkt, wenn dann irgendwo ein Windpark aufgestellt werden soll und die Leute protestieren und sagen, wir wollen schon Windenergie, aber nicht hier, irgendwo anders. Ja, aber irgendwo muss es ja gemacht werden.
Naja, und das ist halt die Problematik und deshalb bin ich eigentlich ein großer Freund, wenn man Fakten liefern kann. Ja, also und ich wäre auch dafür, dass auch Anbieter, Firmen Fakten liefern sollten oder zumindest Informationen, ne, dass der Mensch, der versucht, was zu kaufen oder zu erstehen, sich selber entscheiden kann, dass der Informationen bekommt. Das ist halt einfach schwierig. Ja, und die Informationen sind auch zu viele, die wir haben mit der Digitalisierung und jeder kann ja alles behaupten. Ne, deshalb muss man vielleicht manchmal bloß anfangen zu denken, ob das überhaupt sein kann, diese Versprechungen. Ja, das ist
allein schon sich wirklich mal zu erkundigen, ob, weil ich habe zum Beispiel, ich habe selber mal für einen großen schwedischen Klamottenhersteller gearbeitet. Und da hatten die gerade so, das war so der Anfang dieser ganzen Kampagnen, Klamotten aus recyceltem Meeresplastik und die ganzen Geschichten. Und damals es war, glaube ich, die erste oder eine der ersten Kollektionen, die da auf den Markt kamen bei diesem Klamottenhersteller. Und da war ich bin mir nicht mehr sicher, war es 1% oder 3% Plastik recyceltes Plastik drin und der Rest waren andere Materialien wie Baumwolle oder eben neues Polyester. Und das haben wir natürlich auch gesagt bekommen, aber für den Kunden, wenn der in den Laden reinkam, hat er überall nur diese Banner gesehen, Klamotten aus recyceltem Meeresplastik. Und das ist natürlich, wo man ganz klar sagen muss, da muss definitiv an der Transparenz was gemacht werden.
Ja, ich finde es auch ganz klar Verbrauchertäuschung. Ne? Das hat ja auch ein relativ hipper Rucksackhersteller erfahren dürfen. Ja, der, wo ich auch ein bisschen fragen durfte, wo er denn was her hat. Und wenn er jetzt sagt, durch diesen Rucksack hat er jetzt 10 Kilo Meeresplastik verarbeitet, dann sage ich, ja, wo sind denn die anderen 9,5 Kilo, wenn der Rucksack bloß 500 Gramm wiegt? Ja? Und wo kommen die restlichen Materialien her, die am Rucksack dran sind? Ja, und das Plastik, ja gut, kommt dann doch nicht so ganz aus dem Meer. Ja, also, wenn man so manchmal mit viel Glück Dinge erfährt, da kommen die wildesten Sachen zutage. Mhm. Da wird Plastik noch ins Ozean gefahren, damit es dort gesammelt werden kann. Also
es ist doch verrückt, dass Unternehmen wirklich so viel dafür tun, um nachhaltig zu wirken, anstatt wirklich etwas Nachhaltiges zu machen. Das ist verrückt.
Ich sage auch, ich meine, es gibt ja sehr prominente Sportausstatter und Outdoor- und Sneakerhersteller, ja, auch unter deutscher Leitung. Ja,
auch aus Deutschland.
Ja. Ja, ganz große. Und wenn die allein ihren Werbeetat in die Forschung und in vernünftige Produkte investieren würden, da könnten wir einiges machen.
Ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, woran man Greenwashing ganz gut erkennen kann. Ihr könnt euch doch bestimmt noch an diese große Kampagne erinnern von einem Getränkehersteller. Das kam vor 10 Jahren, keine Ahnung, das war immer überall in allen Werbungen. Und pro Kiste, glaube ich, die man gekauft hat, oder pro Flasche, ich weiß nicht mehr, hat man noch immer einen gewissen Teil an den Regenwald gespendet.
Ja.
Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und da sieht man ja auch hinterher, dass das Werbeetat 5-mal so hoch war, wie das, was da gespendet wurde. Pures Greenwashing.
Klar, und da muss man ganz klar dagegen sein. Ja, aber wir als Menschen sind halt so, wir wollen ja einfach ein gutes Gewissen haben. Ja, ich will mich halt nicht bei jedem Produkt, ob das Kleidung ist oder Essen oder sonst was, muss ich nicht erst studiert haben, um rauszufinden, ist das jetzt politisch korrekt hergestellt, unter welchen Arbeitsbedingungen, ne, wo kommt's her, stimmt das alles? Man wird ja irgendwann wahnsinnig. Ja, das heißt, wenn mir jetzt einer vermeintlich glaubhaft verkauft, der hat jetzt wirklich was aus dem Meer geschippert. Ja, und der seriöse Schauspieler, den ich sowieso so süß finde, ne, der macht das auch noch, ja, da kaufe ich das Produkt. Ne, das ist ja der Sinn der Sache. Und ich habe dann ein gutes Gewissen, weil das ist das Einzige, was ich habe, wenn ich mich nachhaltig verhalten will, ist ein gutes Gewissen. Weil Nachhaltigkeit ist anstrengend. Oh, na, die Klamotten gibt's nicht in meiner Farbe, in meiner Größe nicht. Die sehen aus wie was für Omis. Die sind doppelt so teuer oder noch teurer. Ja, und wenn ich aber bei den Zalandos und Amazons, da drücke ich aufs Knöpfchen, na, da kaufe ich 5, zahle nur 3, krieg noch irgendwelche Werbegeschenke, PayPal-Punkte und morgen ist es da. Und wenn mir es nicht gefällt, schicke ich es zurück. Das ist Belohnung. Ja, aber nachhaltig zu kaufen ist anstrengend. Deshalb ist man natürlich drauf aus, wenigstens ein gutes Gewissen mit nach Hause zu nehmen. Ja, und in die Falle tappen wir halt sehr häufig. Aber da müssen wir uns einfach selber hinterfragen.
Ja, und das ist ja genau das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass einfach am Konsumverhalten auch viel mehr gearbeitet werden muss. Weil das Konsumverhalten ist ja darauf gepolt, so viel wie möglich zu
Deshalb
kaufen.
Deshalb geht es auch nur so billig. Also, das ist ja auch das Perverse. Wir müssen ja viel produzieren, damit das Einzelstück billiger ist. Ne, dass die Masse befriedigt ist und dann auch nochmal aufs Mikroplastik zurück, ne, mit dem Waschen. Wenn ich ein Sport-T-Shirt in der Botanik vergesse, da kann ich generationenlang könnte ich waschen dafür. Also so wenig wird da eigentlich emittiert. Es ist zwar trotzdem in der Summe relativ viel, aber ich denke, es wird sehr überschätzt. Ne, also der Umgang mit den Kleidungsstücken, das macht's eigentlich aus. Oder ich könnte auch vielleicht weniger waschen. Also weniger Kleidung haben, so vielleicht mal in die frische Luft hängen, ein bisschen vernünftiger waschen, mit weniger Waschmittel. Da würde ich zigmal mehr für die Umwelt tun, ganz ehrlich, als irgendwelche Bio-Klamotten kaufen. Ja, nichts gegen Bio-Klamotten, aber na, nur in der Relation. Ja.
Ja, aber da hast du ja auch recht. Also ganz viele Sachen muss man ja gar nicht waschen. Da reicht's absolut, wenn man es auslüftet.
Ja. Selbst nur jedes zweite Mal waschen. Ja, und es ist ja immer wieder die Menschen, von wegen gutem Gewissen, die meinen, sie sind am nachhaltigsten. Ja, die wirklich nur Bio kaufen, ganz bewusst. Und bestimmte Nachhaltigkeitsmarken, die fahren auch Elektro-SUV oder Lastenfahrrad. Ja, das sind die unnachhaltigsten rechnerisch. Ja, weil 20 bio-zertifizierte Bio-T-Shirts, die im Schrank hängen und dann rausfliegen, sind bestimmt unnachhaltiger wie ein H&M-Fetzen, den ich vielleicht 20 Jahre lang trage.
Ich glaube, das Problematische ist halt auch, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt so viele Informationen und man weiß manchmal gar nicht mehr, auf was soll ich jetzt hören, was ist glaubwürdig, was ist nur Greenwashing. Und wir hatten es zum Beispiel letztens bei unserer Folge, da hat Magda mir etwas über Viskose erzählt und über Bambusviskose, weil Bambus ist ja auch sowas, was man zurzeit ziemlich häufig sieht und was auch oft super klingt im ersten Moment.
Ja, weil es ein schnell nachwachsender Rohstoff ist. Es ist. Man weiß ja, Baumwolle ist sehr kritisch zu sehen mittlerweile und so. Und deswegen ist Bambus, steht erstmal gut da. Ja, wenn es draufsteht, sagt man, super, packe ich ein, nehme ich gleich 2 Paar von mit.
Ja, man.
Aber im Grunde genommen, das Schwierige mit Viskose ist halt nun mal, dass es eine Mischfaser ist und eben auch mit sehr viel Chemikalien behandelt wird.
Also das muss man ein bisschen unterscheiden. Nee, Viskose ist ja Viskose, es ist Zellulose. Ja. Und ich denke, das wird die Zukunft der Materialien sein. Weil mit der Viskose oder Lyocell oder Tencel, also regenerierter Zellulose, da habe ich im Grunde die Eigenschaften der Chemiefaser. Das heißt, ich kann sie herstellen, wie ich sie brauche. Sehr effektiv, sehr sauber im Übrigen. Ja, ist also lieber Lyocell als Baumwolle benutzen. Und ich kann es theoretisch auch recyceln. Und ich habe eben die Trageeigenschaften einer Naturfaser. Ja, und das ist eigentlich der ganz klare Vorteil. Natürlich ist Baumwolle eine unschlagbare Faser. Ja, ist wahrscheinlich mit das Beste, was uns die Natur bietet. Ja, in dem Bereich. Und es könnte eigentlich auch jeder Mensch in Bio-Baumwolle rumlaufen, wenn man nicht 300 Kleidungsstücke im Schrank hätte, sondern vielleicht 3 und die ein paar Jahre nutzen. Und da ist zum Beispiel, sind auch spannende Entwicklungen da, wie man auch wirklich effektiv und sauber diese Zellulosefasern herstellen kann, auch aus Landwirtschaftsabfällen und so weiter. Ja, da oder sogar biotechnologisch, denke ich, da wird die Zukunft ein bisschen hingehen. Ja, und wir haben selber in einem großen Forschungsprojekt das auch nochmal ausgerechnet, gerade auch für Berufsbekleidung. Lyocell, also sprich diese neuen zellulosischen Fasern mit einem gewissen Polyesteranteil, wäre eigentlich von der Nachhaltigkeit im Moment das Nonplusultra. Und später mal, wenn unsere Recyclinganlagen alle mit regenerativen Energien laufen, dann kann ich auch am Schluss nach 30 Jahren Nutzung von meinem T-Shirt, dann kann ich es auch chemisch recyceln.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil das wäre auch unser nächster Punkt mit diesen nachhaltigen Stoffen aus, zum Beispiel, was hatten wir in unserer Folge? Bananenleder oder Ananasleder oder so Sachen. Klingt das nur nachhaltig oder sind diese Dinge nachhaltig?
Muss ich mal jetzt umdrehen. Was soll daran nachhaltig sein?
Also in unseren Augen ist es halt so, erstens natürlich leidet kein Tier. Also wenn man jetzt bei Leder ist, das ist natürlich gut. Also jetzt weg vom Nachhaltigkeitspunkt, das ist einfach moralisch natürlich gut. Aber in unseren Augen war es halt so, also so wie die Firmen es zumindest verkaufen, werden ja eigentlich nur Abfallprodukte benutzt. Also zum Beispiel bei Bananensachen, das, oder zum Beispiel bei Ananasleder war es ja zum Beispiel so, dass man diese ganzen Sachen, die man für die Apfelprodukte nicht benutzt, also die Stängel oder Schale oder was auch immer, dass man diesen Abfall benutzt, um daraus das Leder zu machen. So verkaufen es zumindest die Firmen.
Also jetzt Ananas- und Bananenfasern, ich meine, an Bananen ist auch nichts Nachhaltiges. Ja, es gibt kaum eine größere Sauerei als die Ananas- und Bananenproduktion. Das ist das gleiche wie wenn ich kann ja Plastikflaschen produzieren, da habe ich einen nachhaltigen Rohstoff. Ich baue Bananen an, da habe ich auch einen nachhaltigen Rohstoff. Schön und gut. Und dafür werden Regenwälder abgeholzt, werden Menschen vergiftet, weil ich glaube, kurz nach der Baumwolle kommt die Banane als Pestizidverbraucher. Ist für mich auch ein bisschen eine scheinheilige Diskussion. Und wenn ich mir das dann angucke, warum um Himmels Willen müssen wir in unserer dekadenten, saturierten Welt auch noch Handtäschchen aus Ananas haben? Wir haben doch sowieso zu viel von allem. Und wenn es vegan sein soll, dann nehme ich halt Plastik. Fertig. Ja, also ich verstehe die Diskussion und auch das Besorgtsein drum und man soll sich auch drum kümmern. Aber da wird so viel Äpfel mit Birnen, ja, um beim Obst zu bleiben, verglichen. Ja, und den Aufwand, den ich betreibe und die Produkte, wenn sie was taugen sollen, bestehen auch zur Hälfte aus Plastik oder Polymeren anderer Herkunft. Ja.
Genau, also der Punkt ist halt, den ich total nachvollziehen kann, dass, also wenn man jetzt kein echtes Leder benutzen will und dann halt Kunststoffleder benutzt, dann ist da ja auch oft viel Chemie drin. Und dass halt die Hersteller sagen, wenn du zum Beispiel Kaktusleder klingt ja richtig gut, wenn man da halt was benutzt, was sowieso schon da ist. Es gibt viele Kakteen, die brauchen kaum Wasser und so weiter und so fort. Und es klingt natürlich super, wenn man das dann, also wenn man was nutzt, was eh da ist. Und ja, das klingt ja klasse. Aber ich habe dann eben auch gesehen, ganz oft wird dann bei diesen, also du musst das ja auf so einen Stoff auftragen und dafür, für dieses Bindemittel braucht man ja Polyester, also so Kunststofffaserkleber.
Ja, sage
ich jetzt
mal
als Laie. Genau. Und das ist ja auch schlecht. Und irgendwann dreht sich einem wirklich der Kopf und man weiß irgendwann gar nicht mehr, ist es jetzt gut oder nicht oder werde ich hier gerade schon wieder veräppelt? Es ist so schwer rauszufinden.
Es ist dann gut, Bananenfasern zu nutzen oder Ananasfasern oder andere, wenn ich eine Plantage habe oder wenn ich neben der Plantage wohne oder in Brasilien wohne und ich mache mir meine Schlappen da draus, ist das doch okay. Aber wir hier brauchen das doch nicht. Ich sage, das ist ja noch mehr Zeug, was produziert wird mit einem enormen Aufwand. Der Energieaufwand, aus einer Naturfaser ein Kleidungsstück zu machen, ist sehr, sehr groß. Oder ich mache es halt von Hand. Ja, was jetzt auch nicht immer so angenehm ist. Ja, das geht dann gleich dahin. Ist es besser chinesische oder ist es besser amerikanische Baumwolle zu kaufen? Ökologisch gesehen besser chinesische, weil die haben viele kleine Hände, die die ernten. Die Amis haben Riesenmaschinen, die mit Diesel betrieben werden. Ding dong. Ja, und so ist es eben mit diesen Naturprodukten auch. Das sind wunderschöne Produkte. Und wenn ich eine regionale Wertschöpfungskette habe, ist das auch vernünftig. Und wenn man vielleicht auch irgendwas als Souvenir verkauft. Aber wenn ich ein mit viel Aufwand produziertes Pseudonaturprodukt habe und es fällt mir nach dreimal Tragen auseinander, dann hat es mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ja, wir haben selber schon Produkte getestet. Da ging es auch um T-Shirts, die am meisten Siegel und Label hatten und am teuersten waren und von hippen, nachhaltigen Marken aus Naturfasern hergestellt wurden. Die sind nach 3-4 Tragezyklen in die Knie gegangen. Das billige Hemd aus dem Discounter, das konnte ich 80-90 Mal waschen und tragen. Und da sah es immer noch aus wie neu. Also was ist denn nachhaltiger?
Ja,
Nachhaltigkeit hat zunächst mal nichts mit dem Material zu tun. Ja, natürlich gehört eine saubere Produktion dazu, also dass ich nicht mein Abwasser in die Flüsse leere und sowas. Das sind ganz viele Aspekte. Aber Material ist da, das ist weder nachhaltig noch unnachhaltig. Es kommt immer drauf an, was ich draus mache. Es ist spannend, aus wie viel natürlichen Rohstoffen Dinge gemacht werden. Ja, ich kann jetzt schon Zellulose aus Bakterien machen oder ich kann Spinnenseide aus Bakterien machen.
Ja, ja? Spinnenseide fand ich ganz
das
spannend.
Das ist fantastisch, aber in homöopathischen Mengen. Und ich brauche keine Spinnenseide, um bekleidet zu sein.
Ja? Nein.
Technologisch ist es toll. Es ist als Ingenieur super, super spannend und man sollte auch dran forschen. Aber bitte nicht unter dem Deckmäntelchen der Nachhaltigkeit. Ja, es gibt auch andere Rohstoffe, wo viele Startups und tolle Menschen schöne Produkte gemacht haben. Sollen sie auch. Aber bitte nicht mit Nachhaltigkeit argumentieren.
Aber ich glaube, als normale Standardverbraucherin, sage ich jetzt mal, weil wir haben zwar Mode studiert, aber natürlich nicht Textil, kein Textilmanagement.
Nein. Textiltechnik oder so, ja.
Textiltechnik, genau, gibt es einen eigenen Studiengang. Das haben wir natürlich nicht studiert und deshalb sind wir ja dadurch irgendwie doch Laien in dem Bereich, sage ich mal. Und da klingt das natürlich erstmal alles super, weil man immer hört, Baumwolle ist halt kein, also kann man in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so anbauen, wegen dem Wasser. Und wenn man dann halt hört, ach, es gibt so tolle neue Innovationen, denkt man, ach super. Also gibt's denn für dich so neue innovative Stoffe, die dich irgendwie interessieren, oder wo du sagst, da könnte irgendwas dran sein, das könnte vielleicht irgendwie so der Weg der Zukunft sein?
Ja, also vom Material her, wie gesagt, diese neuen Viskosen. Also die zellulosebasierten Fasern, das ist sowohl von der Ökologie als auch von dem technologischen Nutzen und der Möglichkeit, die zu auszurüsten, ist enorm. Ja, aber eben je nachdem, was ich möchte, also welchen Anwendungszweck ich dafür vorgesehen habe. Und ich glaube, jede Faser hat so ihre Daseinsberechtigung. Ja, ich meine, in Indien wird viel Jute verarbeitet und benutzt, in Ecuador vielleicht die Banane. Ja. Das ist auch so eine Diskussion mit dem Tierleder. Na, die Tiere sind ja im Moment, sterben sie sowieso. Also sollte ich wenigstens Leder verwenden? Ja, wir haben 17 Millionen Katzen in Deutschland. Das sind rumlaufende Rohstoffe, die verbuddelt werden irgendwann. Eigentlich schade drum, genauso wie die Hunde. Ja, also da sind die Argumente, so sehr man jedes einzelne Interessenfeld natürlich respektieren muss, ja, muss man trotzdem mal ein bisschen wieder runterkommen, ja, auch von so einer aufgeregten Diskussion. Ich sage immer einfach mal das Hirn einschalten, das ist der erste Weg zur Nachhaltigkeit.
Ja.
Ja, nicht immer mehr wollen, ja, sondern einfach mal nutzen wir doch das, was da ist. Ja, wir können 20 Jahre, könnten wir die Textilindustrie und die Faserproduktion einstellen. Es würde keiner nackt rumlaufen müssen. Das wäre wahrscheinlich am nachhaltigsten. Nicht wirtschaftlich gesehen, aber ökologisch gesehen. Ja, und wenn wir da dann einen guten Mittelweg finden, dann ist schon viel gewonnen.
Aber für dich als Experte, wenn du jetzt so Sachen hörst, wie eben zum Beispiel Ananasleder, dann ist es für dich jetzt nicht, also bringt dich jetzt nicht zur Begeisterung?
Nee, im Gegenteil. Ich denke, das braucht kein Mensch. Das ist ein völlig unnötiges Produkt, obwohl es technologisch toll ist. Und in einer Region, wo es viel Ananas hat, natürlich kann man was draus machen. Ich bin ja nicht dagegen, ne? Nur ich möchte dann das Argument, es ist halt ein Add-on. Es gibt jetzt auch noch Ananasleder, ne? Und nicht Ananasleder rettet die Welt oder Apfelleder oder T-Shirts aus Orangenschalen. Ne? Was ein
Schwachsinn. Das klingt so gut, gell?
Ja, aber es ist...
Ach, Orangen sind toll, ich glaube, die Welt retten tun sie wirklich nicht.
Nee, Orangenproduktion ist auch nicht nachhaltig, ne? So gesehen. Also zumindest nicht in Masse. Und wenn ich, das ist ja nichts anderes als eine Zellulose. Und wenn ich eine Zellulosefaser hätte, dann nehme ich doch den Rohstoff, der am besten dafür geeignet ist. Und das ist Holz oder landwirtschaftliche Abfälle. Aber doch nicht ein Produkt, wo plus 2% Zellulose drin ist. Ich verarbeite 98% Abfall und habe 2% Ausbeute. Das ist Schwachsinn,
aber
Entschuldigung.
Dann müssen wir, glaube ich, nochmal nach einem deiner Lieblingsstoffe fragen, Magda, nach der Milchseide. Weil das klang auch super gut. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, was du davon hältst.
Naja gut, als Veganer darf ich das natürlich nicht kaufen. Ja, da brauche ich für ein Kilo Fasern 30 Liter Milch. Um 30 Liter Milch zu erzeugen, brauche ich ungefähr 35.000 Liter Wasser. Also da nehme ich doch lieber gleich Baumwolle. Ha. Obwohl das eine gute Faser ist. Es ist technologisch ein sehr interessantes Produkt. Die hat man schon in den 30er Jahren, haben wir das schon gehabt, wir damals. Das ist nichts Neues. Das ist jetzt sicherlich durch die Technologie natürlich verbessert. Aber ja, interessant. Aber mit Ökologie hat es nichts zu tun.
Aber das ist interessant, weil dass du das sagst, weil bei meiner Recherche wurde so oft betont, wie wenig Wasser man braucht, um ein Kilo Milchseide zum Beispiel herzustellen. Aber das Wasser für die Milch ist ja gar nicht mit reingeflossen.
Ich sage ja, die Leute wollen verarscht werden.
Das ist der Wahnsinn.
Ja. Ich wurde gegreenwashed.
Tja, erwischt.
Ja, aber das ist krass, gell, wenn man das dann selber so merkt, so wow, ich bin drauf reingefallen, weil Milchseide klang halt auch insofern super, weil sie ja auch sagen, sie benutzen ja nur die Abfallprodukte.
Genau.
Und deshalb muss ja nichts extra hergestellt werden. Und das klingt natürlich immer gut.
Natürlich, wir schmeißen so und so viel Millionen Liter Milch weg. Es liegt nicht an der Milch, das liegt am System. Ja, also das ist genauso, wir benutzen ja bloß den Flaschenabfall. Ja, aber die würden ja auch erstmal hergestellt.
Ja, also auch hier im Prinzip wieder am Konsumverhalten rumschrauben nicht aus Abfallprodukten versuchen, Dinge herzustellen. Einfach weniger Abfall produzieren.
Ja, das geht ja mit dem einher.
Eigentlich einfach.
Wir könnten halb so viel Kleidungsstücke produzieren weltweit und doppelt so viel dafür bezahlen. Ja, dann wäre die Wirtschaft geholfen, wir hätten eine enorme Ressourceneinsparung. Die Menschen könnten vielleicht vernünftiger dafür bezahlt werden und allen wäre geholfen.
Was ja nicht schlecht wäre, für ein T-Shirt vielleicht nicht 3 Euro zu zahlen, sondern 6.
Und eben nicht 50 T-Shirts haben, sondern bloß 20. Aber meine Betriebswirtschaftskollegen killen mich wahrscheinlich, wenn sie das hören.
Ja, gut, aber auch die brauchen ja später noch eine Welt, auf der sie leben können.
Ja.
Und dafür muss man nachhaltig sein.
Da ist man dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr technikgläubig, dass irgendwas schon erfunden wird, dass ich auch mal dann mit gutem Gewissen für 9 Euro nach Malle fliegen kann und das klimaneutral, gell? Also.
Aber weil wir ja gerade fleißig gerechnet haben, wenn ich hier schon mal einen Profi habe, muss ich das fragen. Weil man liest ja ganz oft ein Fakt, der wird ganz oft durch die Gegend geworfen, dass die Textilbranche doch genauso schlimm ist, ökologisch gesehen, wie die Schifffahrt und die Flugbranche zusammen. Und da stolpere ich immer drüber, weil ich das Gefühl habe, die rechnen falsch. Also ich meine, ich bin voll dabei, die Textilbranche ist wirklich ein Klimasünder, ich bin voll dabei. Aber ich will mich schon an die Fakten halten und ich habe das Gefühl, die rechnen falsch, weil sie bei der Textilbranche praktisch schon da anfangen zu rechnen, wenn ich die Baumwollpflanze pflanze. Schon da fangen sie an zu rechnen,
wie viel Wasser brauche ich
und so weiter. Genau, aber auf der anderen Seite, bei der Flugzeugbranche fangen sie ja nicht ab dem Zeitpunkt an, ab dem ich das Flugzeug baue, sondern fangen sie ja erst an, ab dem das Flugzeug in der Weltgeschichte rumfliegt.
Ja, das ist mit der Ökobilanzierung. Da muss man ganz vorsichtig hingucken, welche Daten, welche Systemgrenzen ich einrechne. Und deshalb muss das transparent sein, sonst habe ich keine Chance. Also ich brauche die Datengrundlage. Tatsache ist, die Textilindustrie gilt als zweitgrößter Umweltverschmutzer nach der Erdölindustrie. Mhm. Wir, die Textilbranche, sind für 10% CO2-Ausstoß verantwortlich. Und da gehört ja Flugzeug und Schifffahrt ja auch dazu, weil unsere Klamotten kommen ja auch mit Schiffen. oder mit Flugzeugen. Mhm. Also das ist ein bisschen so eine Mischrechnung. Und wir sind der zweitgrößte Wasserverschmutzer.
Das ist echt Wahnsinn.
Das ist
und zur Fakt. Erdölindustrie gehören wir ja paradoxerweise auch, weil wenn ungefähr 80% unserer Klamotten aus Polyester hergestellt werden, was aus Erdöl hergestellt wird?
Ja, nicht ganz, nicht ganz. Es ist wenig, aber ich brauche sehr viel Erdöl, auch um Baumwollklamotten zu machen. Ja? Also ich brauche 7 Liter Erdöl-Äquivalente, um ein einigermaßen modisches T-Shirt oder Sweatshirt herzustellen. Also ein Kanister Sprit an Energie.
Das ist Wahnsinn.
Und dann ist es scheißegal, ob das Biobaumwolle ist oder ob das Polyester ist oder ob das Spinnenseide oder Ananas ist. Das ist völlig egal. Und dann ziehe ich es zweimal an und dann schmeiße ich es weg oder hänge es mir in den Schrank. Das ist das größere Problem.
Ja, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage, weil wenn man das so hört, hat man ja schon das Gefühl, oh mein Gott, die Textilindustrie ist ganz schön furchtbar und man sollte am besten nie wieder irgendwas kaufen. Aber hast du denn so Tipps für uns alle und alle, die das jetzt hören, wie man das irgendwie nachhaltiger gestalten könnte? Also wie ich als Einzelperson einen Unterschied machen kann, nachhaltiger kaufen kann?
Das ist sowieso, das denke ich auch, das Einzige, was wir machen können, ist bei uns selber anfangen. Ja, wir können nicht die Welt auf einmal retten, aber jeder kann bei sich und in seinem Umfeld was tun. Den Konsum zu reduzieren, wenn konsumieren, wenn was kaufen, bewusst kaufen. Brauche ich es, kann ich es vielleicht regional bekommen? Ja, kann ich vielleicht ein deutsches Produkt kaufen? Weil da kann ich hinfahren in die Fabrik und kann mir das anschauen, ob das auch stimmt, was die Werbung propagiert. Ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch fürs Vertrauen und für mein gutes Gewissen. Ja. Ja, weniger kaufen, länger nutzen, pflegen, wertschätzen, auch die Arbeit, die in so einem Kleidungsstück steckt. Also damit schätze ich auch die Menschen wert. Und ja, drauf aufpassen, so tun, wie wenn ich es nochmal teuer verkaufen möchte. Und das wäre dann der Idealfall, also das Kleidungsstück auch nicht wegwerfen, sondern vielleicht weitergeben, wenn es denn geht. Und bei schönen, zeitlosen Teilen dürfte das auch funktionieren. Ja? Und wenn ich mal was Neues kaufe, möglichst lange nutzen. Ja, und vielleicht dann bei den Firmen, die am meisten transparent sind, die mir am meisten Informationen geben. Ja, viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht.
Aber es sind doch schon mal gute Tipps.
Das ist schon mal ein guter Anfang, ja, aber dazu muss ich mein Hirn einschalten, nicht blind nach Marken kaufen. Das wäre der Anfang.
Ja, ich glaube, das ist auch bei Magda und mir immer der Tipp, den wir immer geben. Denkt selber nach, hinterfragt, was euch gesagt wird, denkt nach, was ihr da kauft. Ich glaube, dann ist man schon 10 Schritte weiter, wenn man das macht.
Ja, und selbst wenn man was kauft, was jetzt, wo man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, so, aber das Teil gefällt mir halt so gut und zwar ein Schnäppchen, ja und, dann kaufe ich mir das halt, aber dann nutze ich's. Dann behalte ich's lange und kaufe mir eine Weile nichts anderes. Ja.
Das habe ich dir doch auch erzählt, Pauline. Ich habe mir so ein, das hatte ich jetzt am Samstag, waren wir bei Buddha eingeladen zu einem Panel-Talk. Da hatte ich so ein langes, wallendes Kleid an. Das ist leider aus 100% Polyester. Und ich habe sehr lange überlegt, ob ich es wirklich haben möchte. Also es gefällt mir gut, also ich wollte es schon haben, aber ob ich es kaufen möchte, war eher die Frage. Und man kann natürlich aus, das hat ja sehr viel Stoff dadurch, wo das natürlich sehr eine gute Grundlage bietet, wenn ich es später weiterverarbeiten möchte. Wenn ich da draußen eine Bluse machen möchte, habe ich auf jeden Fall genügend Material. Wenn ich eine Hose draus machen möchte, auch genügend Material vorhanden. Und das natürlich, also ja, manchmal kauft man eben Dinge, die vielleicht für die eigene Ökobilanz erstmal nicht so gut sind, ne? 100% Polyesterkleid und auch noch viel sehr viel Stoff.
Haben es doch gerade darüber gesprochen. Ist doch Polyester hat auch eine ganz gute Ökobilanz.
Ja, ja, und ich
kann es recyceln, ja, und das hält lang. Also ich kann auch später noch meinen Enkel noch was draus nähen.
Es ist ja 100% Polyester. Das heißt, man kann es ja dann sehr gut recyceln. Stimmt. Ach, hab ich gut gemacht.
Also eigentlich richtig nachhaltiger Kaufmarkt.
Ja, eigentlich. Ja,
ach, bin ich ja froh. Habe ich gleich ein ganz viel schlechteres Gewissen, wenn ich es gleich anziehe.
Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dir, dass du bei uns warst. Und wirklich, wir haben so viel Neues gelernt. Und ich sehe das gerade alles ein bisschen anders. Also ich merke, dass selbst ich gegreenwashed wurde. Oder ich mich selbst gegreenwashed habe.
Ja, dann ist doch schon mal viel, viel gewonnen. Wie gesagt, man kann nur bei sich selber anfangen, aber man soll auch nicht zu streng mit sich selber sein.
Nee, wir können alle nur unser Bestes versuchen.
Genau.
Mehr geht leider nicht. Ja. Aber selbst wenn das jetzt nur 2-3 Leute sich da draußen zu Herzen nehmen und anfangen, Dinge mehr zu hinterfragen, haben wir schon was gewonnen.
So ist es.
Ja. Also vielen, vielen, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
In unserem Podcast.
Alles Gute.
Ja, also
macht weiter so, ne?
Dann würde ich sagen, bis bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.